Du hörst heute den Ausbildungspodcast von OnTeams. Schnall dich an und viel Spaß damit. Geht's auch schon los, Andrea? Hallöchen. Schön, dass du hier im Podcast gelandet bist.
Hallo Marc, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
Wunderbar. Ich habe gerade schon gesagt, hat ja so ein bisschen gedauert, bis wir jetzt den Termin gefunden haben, den Umzug etc. Da kommen wir sicherlich nachher noch dazu. Aber schon beim ersten habe ich gedacht, oh, das wüsste ich gern beim ersten Telefonat, habe aber zurückgestuft und habe gedacht, das können wir ja alles auch hier quasi mit den Zuhörern einmal ansprechen. Die Besser-Schlau-Akademie.
Genau.
Die gehört zu dir. Besser-Schlau. Finde ich ja ganz, ganz toll. Wie bist du auf Besser-Schlau gekommen und warum?
Ja, also es ist besser, schlau zu sein als alles andere. Das war so der Hintergrundgedanke. Die Domain war frei, dann habe ich mir die natürlich gesichert und so meine Akademie aufgebaut. Es wird jetzt aber nochmal viele Veränderungen geben. Mhm. Also ich kriege einen neuen Akademienamen. Mhm. Das heißt dann nicht mehr besser schlau, sondern luftig leicht lernen.
Ja, habe ich auch schon gesehen. Ja.
Genau, ist begründet in meinem Nachnamen Luft. Mhm. Und ich bekomme eine neue Homepage, die wird aktuell programmiert. Und es wird deutlich klarer sein, was mein Portfolio ist, was ich in meinem Methodenkoffer habe, welche Kurse ich anbiete. Und ja, das wird großartig. So in 4-5 Wochen, mhm. also Anfang September bis Mitte September, wird die Homepage dann noch online gehen und dann wird es auch ganz offiziell. Also es ist noch ein fast Geheimnis, das wir jetzt hier gelüftet haben.
Ja, ja, ja. Also ich finde beides toll. Da hast du ja so ein Gefühl für die richtigen Wörter. Ja, weil besser schlau finde ich auch schon cool. Ja, und genau, die Homepage habe ich ja auch, luftig-leicht-lernen.de. Genau, luftig, durch den Namen lernen, klar. Lernen, da dreht sich's drum. Aber warum leicht?
Naja, wie ist es denn bei den meisten konnotiert, das Wort Lernen? Da fällt vielen Menschen sofort ihre Schulzeit ein, wenn sie aktuell noch in der Schule oder in der Berufsschule sind, genau so. Und Lernen ist bei ganz vielen Menschen verknüpft mit Anstrengung und mit etwas Unangenehmen. Mhm. Und das ist es aber gar nicht, weil wir stecken doch ständig und permanent und täglich in irgendwelchen Lernprozessen drin. Also Lernen bezieht sich ja nicht nur auf schulische Inhalte, sondern auf unser ganzes Leben. Wenn wir uns mit einer neuen Software beschäftigen, müssen wir die lernen. Wenn wir ein Buch lesen, dann lernen wir. Wenn wir einen Film anschauen, dann verstehen wir diese Inhalte und nehmen vielleicht, wenn der Film uns berührt oder uns gut trifft, nehmen wir da auch die Inhalte mit oder adaptieren die und setzen die um. Also Lernen ist nicht nur bezogen auf den Lernprozess in der Schule, sondern auch unser ganzes Leben. Und bei mir geht es aber in erster Linie schon um dieses schulische Lernen und auch das, was leicht sein. Mhm. Also, und schön und Spaß machen. Und Freude bereiten. Und Erfolgserlebnisse bescheren.
Ja, ja. Ja, vielleicht würde da der eine oder andere sagen, Andrea, so leicht ist es aber halt nicht. Ne? Das ist, manchmal ist es halt auch harte Arbeit, ja, wenn dir so sowas begegnet. Was ist so dein erster Gedanke? Oder?
Ja, es geht in erster Linie um die Haltung, dass wir mit Leichtigkeit uns mit den Themen beschäftigen dürfen. Mhm. Natürlich ist Lernen anstrengend. Das erfordert Disziplin. Wenn du dich in den Lernprozess hineinbegibst, dann musst du auf Dinge verzichten, die du eigentlich gerne in deiner Freizeit tust.
Ja.
Du triffst deine Freunde weniger, du hast weniger Zeit für deinen Sport vielleicht. Vielleicht schläft man auch nicht so gut, wenn man sich den Wecker früher stellt, dass man vor der Schule oder vor der Arbeit sich noch eine Stunde hinsetzen kann. Also Lernen ist anstrengend und Lernen ist auch nicht ein Sprint, sondern Lernen ist einfach ein kontinuierlicher Aufbau von Wissen. Und wenn ich heute einen Marathon laufen will, dann renne ich auch nicht gleich die 42 Kilometer los, sondern ich muss das langsam aufbauen und trainieren, das ist auch anstrengend. Und wir dürfen aber in unserer Haltung trotzdem mit einer gewissen Leichtigkeit in diesen Lernprozess reingehen und auch mit diesem Wissen, dass ich am Ende belohnt werde. Einfach weil ich dieses Wissen in meinem Kopf habe, weil ich das Wissen wieder abrufen kann und ich dadurch ein Erfolgserlebnis habe. Und Erfolgserlebnisse, das trägt uns doch weiter von Lernprozess zu Lernprozess. Das macht uns glücklich und zufrieden. Und wir haben einen Dopaminausstoß in unserem Gehirn, wenn wir Dinge verstehen. Und also für mich ist Lernen, also ich liebe auch, mich vorzubereiten auf Prüfungen. Ich habe schon ganz viele Prüfungen in meinem Leben abgelegt. Und ich mag diesen ganzen Prozess, auch wenn es anstrengend ist und mühsam ist. Und auch wenn ich sogar manchmal sage, ich habe einfach keinen Bock mehr, ich will, dass es endlich rum ist. Es sind aber diese Prüfungstage doch fast immer die schönsten Tage in meinem Leben.
Okay.
Weil sind wir doch mal ehrlich, wenn du in so eine mündliche Prüfung gehst, dann sitzen da mindestens 3 Prüfer oder Prüferinnen. Und die haben wirklich ein Interesse daran zu hören, was du gelernt hast. Wer will das denn sonst hören? Niemand. Und endlich darfst du mal glänzen mit allem, was du kannst und was du weißt. Und das ist auch einfach toll.
Ja.
Und genau diese Denkweise und diese Haltung baue ich auch immer in meine Workshops und in meine Azubi-Trainings ein und auch in den Unterricht, wenn wir uns mit Buchführung zum Beispiel beschäftigen.
Mhm.
Verändere dein Mindset, deine Haltung. Und wenn du weißt, warum du es tust, dann findest du auch ein Wie. Der Spruch kommt nicht von mir, das Zitat ist, ich weiß es nicht mehr von wem hier, aber das fand ich gerade passend.
Mhm. Dann findest du ein Wie.
Ja.
Wie war denn das bei dir in der Schulzeit? War das da auch schon so luftig leicht? Warst du eine gute Schülerin? Ist dir das auch leicht gefallen?
Also, es gab so Wellen in meiner Schulzeit. So die ersten 4, 5 Jahre fand ich es vollkommen unnötig, Hausaufgaben zu machen.
Mhm.
Ich habe dieses Konzept nicht verstanden, wenn man das doch in der Schule schon gehört hat, dass man das nochmal üben muss vielleicht.
Mhm.
Meine Freizeit so eingreift. Also ich war so in der 3. Klasse schon ganz schlau. Ich hatte wirklich ganz lange keine Hausaufgaben gemacht, mit der vollsten Überzeugung, wenn ich doch mal erwachsen bin, dann fragt doch keiner mehr, wie ich in der 3. oder 4. Klasse war. Und jetzt kommst du. Schon. Und es hat sich dann aber gewandelt, so in der 5., 6. Klasse, da hat mich dann so dieser Ehrgeiz ein bisschen gepackt und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es hat bei mir in der 5., 6. Klasse angefangen, dass ich wirklich ein bisschen lernen musste.
Ja.
Und habe dann festgestellt, wie cool ist denn das, dass man in kurzer Zeit, weiß ich nicht, 50 Vokabeln lernen kann. Einfach, weil ich damals schon angefangen habe, mir Bilder dazu zu zeichnen oder manche Wörter, die ich besonders schön fand in Französisch, die habe ich in besonders schöner Schrift gemalt, sozusagen in verschiedenen Farben. Und so habe ich das schon genutzt, dass dieses Bildgedächtnis und diese Assoziation, die wir ja sowieso, unser Gehirn ja sowieso anwendet, habe ich damals schon für mich entdeckt und ausgenutzt. Und ich habe dann schon das auf viele Fächer versucht zu übertragen. Hm. Und natürlich war ich aber damals auch noch oft in dem Modus, wenn es jetzt viel Stoff war, dann musste ich das auch auswendig lernen. Und heute lerne ich fast nichts mehr auswendig. Also ich verwende auch in meinen eigenen Lernprozesse so viele Lerntechniken. Und nachdem ich jetzt inzwischen weiß, wie das Gehirn im Lernprozess funktioniert, kann ich mir das natürlich zunutze machen und auch an andere Menschen weitergeben.
Mhm. Okay, okay, okay. Und dann in der Schulzeit, also war dann schon so, sag ich mal, diese Faszination fürs Lernen dann da, dass du gesagt hast, ah, das wäre vielleicht auch irgendwas, was ich so später mal machen kann? Oder wolltest du Tierärztin werden? Oder?
Also in der Schulzeit, dass ich das später oder jetzt selbst mal unterrichte und weitergebe, das war mir gar nicht klar. Es hat sich in der Schulzeit dann entwickelt, dass ich unfassbar gern ein Streber bin.
Mhm.
Ich liebe es, ein Streber zu sein und gut zu sein in den Dingen, die ich tue.
Ja.
Und habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht und dann die Ausbildung zur geprüften Bilanzbuchhalterin.
Mhm.
Dann habe ich drauf das internationale Steuerrecht mit drauf gesattelt und habe während der Zeit, als ich berufstätig war, ich war Leitung Rechnungswesen und Ausbilderin in einem Unternehmen, habe dann in der Erwachsenenbildung schon unterrichtet. Also angefangen mit dem Unterrichten habe ich 2009 oder 2010.
Mhm.
Und zwar für geprüfte Bilanzbuchhalter, geprüfte Controller, Betriebswirte. Und habe da meine ganz viele Erfahrungen gesammelt und das war ja alles in der Erwachsenenbildung. Das heißt, die meisten Erwachsenen, die da in den Kursen sitzen, die meisten, die sitzen da freiwillig und haben aber dieselben Konzepte und Ideen übers Lernen im Kopf, wie junge Menschen auch.
Ja.
Und ich musste mich dann entscheiden, 2018, in dem Unternehmen, in dem ich war, wurde der Umfang einfach größer und es war dann nicht mehr so ganz leistbar, dass ich meine Führungsposition genauso gut ausfülle, wie es Unterrichten, und habe dann kurze Zeit mal das Unterrichten an den Nagel gehängt und dann eine Anfrage bekommen von einem Unternehmen, dass sie ihre Azubis berufsbegleitend oder ausbildungsbegleitend Schulungen in Rechnungswesen brauchen.
Ja.
Und dann habe ich das gestartet und dann hat nicht lang gedauert, dann habe ich meinen sicheren Job gekündigt, meine Akademie gegründet und mir gedacht, das baue ich jetzt weiter aus. Mhm. Habe ich auch getan und habe dann festgestellt, dass die Arbeit mit den jungen Menschen nochmal ein bisschen andere Herausforderungen mit sich bringt als in der Erwachsenenbildung. Und auch, vielleicht ist es ein bisschen der heutigen Zeit geschuldet, ich mag nicht so gerne das Bedienen, diese Vorurteile mit der Generation Z oder auch Alpha, die jetzt nachkommen. Aber es gibt einfach Unterschiede und es gibt andere Voraussetzungen. Die jungen Menschen, die kommen mit einem anderen Mindset in den Unterricht. Die brauchen viel mehr oder die stellen viel mehr die Frage nach der Sinnhaftigkeit und tatsächlich auch nach der Leichtigkeit. Also das ist natürlich dann für mich ein super Einstieg, dass wir dann die Unterrichte auch so vorbereiten, dass es eben leicht wird. Und wenn wir zum Beispiel Rechnungswesen unterrichten, der erste Tag und Buchführung, ganz ehrlich, das mag ja also niemand so gerne oder die wenigsten. Also von was weiß ich, 15 Azubis, die vor mir sitzen, ist vielleicht eine oder einer dabei, der sagt, naja, in der Realschule oder auf der Forst, da konnte ich es ganz gut. Und die restlichen, die sagen meistens, ich habe das nie verstanden und ich habe so viel Schlimmes darüber gehört. Und ich kann tatsächlich inzwischen versprechen, am ersten Schulungstag, dass jeder am Abend die Systematik der doppelten Buchführung bestanden hat und weiß, wie eine Bilanz gegliedert ist und tatsächlich einfache Geschäftsfälle buchen kann. Einfach weil dieses System dahinter verstanden wird. Mhm. Und dieses System zu erklären, dazu braucht man halt jetzt wieder verschiedene Mittel. Und ich habe so viele Lerntechniken in meinem Portfolio und bringe so viel, vielleicht auch Leidenschaft mit in meinem Beruf.
Hört sich fast an.
Die kommen da nicht aus. Die lassen sich da zwangsläufig anstecken. Und bei mir sind die Kurse immer klein, also die Gruppen klein, sodass man sich auch traut, Fragen zu stellen. Also wir haben eine ganz großartige Fehlerkultur. Wenn jetzt jemand eine Aufgabe falsch löst oder eine Antwort mal gibt, die nicht ganz treffend ist, dann feiern wir das total, weil du ja nur durch Fehler lernst und dadurch wirst du auch mutig, weitere Fragen zu stellen. Und so ist quasi sichergestellt am ersten Tag, dass wir am Abend dann schon eine Übung machen können oder am späten Nachmittag und die Leute können das lösen. Ja. Die kriegen natürlich auch Schriftzettel von mir und alles oder dürfen die auch selber schreiben und brauchen die dann aber nicht mehr.
Ja, klar, wenn man Spickzettel schreibt. Mensch, jetzt sind wir da über einige Inhalte oder Jahre so echt so hinweggeflogen. Mich interessiert immer noch die Anfangsfrage. Was wolltest du als Schülerin werden?
Ach, was wollte ich werden? Also tatsächlich, das ist jetzt nicht berufsbezogen, sondern ich habe mir so auch in der 5., 6. Klasse, war ich so auf der Suche nach Talent in mir, weil jeder Mensch hat ein Talent.
Ja, ja.
Aber ich hatte keins. Also natürlich hatte ich welche, aber ich habe die nicht gesehen.
Das ist nicht.
Das sind ja immer auch so diese blinden Flecken. Und dann habe ich immer gesagt, wenn ich mal groß bin, will ich klug sein. Und dann war der Beruf eigentlich egal.
Was mit dem Kopf machen. Ja.
Ja, auf alle Fälle.
Aha. Warum? Wo kommt das her?
Naja, wenn man sonst kein Talent hat, vermeintlich.
Dann nimmst du dir das Schwerste. Dann
musst du schauen, dass du dir irgendwas schaffst.
Dann nimmst du dir das Schwerste. Ja, also so ähnlich war es bei mir dann auch. Ja. Ich habe auch so ein bisschen nach Talent geguckt und ich Da gab's von den Red Hot Chili Peppers das, dieses eine Lied. Früher liefen immer noch so Musikvideos. Und da läuft der rennt so weg und im Hintergrund explodiert so eine Bombe. Kennst du das Video zufällig? So schwarz-weiß.
Nee, kann ich mich nicht dran erinnern.
Und dann habe ich gedacht, laufen, ja, vielleicht kann ich ja gut laufen. Und an dem Tag bin ich dann losgelaufen. Ja, also ich hab da gar nicht für mich dran gedacht, ne, so auf der Suche nach Talent. Jetzt gucke ich mal, ne, was mein Kopf so hergibt. Ne, ich möchte schlau sein. Deshalb finde ich den Ansatz so witzig, weil ich weiß auch noch, 5., 6. Klasse, ne, was kann ich denn gut? Ne, wofür bin ich denn zu gebrauchen? So diese Frage kursiert. Und bei mir war es dann einfach irgendwie was Körperliches machen. Ja.
Wäre auch eine Option gewesen. Ja, ist auch eine tolle Idee, aber bei dir war es auch so. Du hast auch den Impuls irgendwo bekommen und hast das dann mitgenommen und für dich weiterentwickelt.
Ja.
Genau. Ja. Ja.
Mhm.
Ja. Ja, ich war früher nicht so die Sportskanone, deswegen kam das für mich nicht in Frage.
Mhm. Ja, und mir hat Lernen nicht so viel Spaß gemacht. Ich war neugierig, aber ich habe erst gestern mit meiner Mutter drüber auch gesprochen. Die Realschule habe ich total gern gemacht, bis zur 10. Klasse. Wir haben immer wieder Sachen im Unterricht gemacht, die fand ich total verblüffend. Ne? Also es ist jetzt irgendwie auch die langweiligen Fächer und die haben mich total abgeholt. Ja? Also Deutsch, Mathe, Geo, Wirtschaft etc. Und das fand ich echt gut. Und aber also Hausaufgaben war auch nicht meins.
Ja.
Und irgendwann genau kam dann diese Faszination auch fürs Lernen. Ja, wie funktioniert das? Mhm. Und wie kann man sich das irgendwie, wie kann man, ich habe es nicht leicht genannt, ich habe es effizient genannt. Also, dass man an einem Thema nicht jahrelang dran ist, dass man es verstanden hat, sondern so, was sind diese 20%, damit ich einen guten Abriss habe.
Diese Pareto-Prinzip, glaube ich, ist es, oder? 20% deiner Energie steckst du rein, um 8% abrufen zu können. Mhm, genau.
Ja.
Du hast gerade noch ein ganz gutes Wort gesagt, du warst neugierig. Und Neugier ist tatsächlich so der Einstieg des Lernen, wenn du dein Gegenüber anteaserst und diese Neugierde schaffst zu wecken, dann ist das Gehirn steigt eh schon gerne dann in diesen Prozessen mit ein.
Genau.
Und ist ja dann viel bereiter, mit dem mitzuarbeiten. Wenn der Unterricht so langweilig gestaltet ist, dann schickt unser Gehirn ja gerne unsere Gedanken mal so auf Wanderschaft.
Mhm.
Wenn du Glück hast, dann einmal nur um den Block. Wenn du Pech hast, dann auch eine längere Reise. Und,
ja.
Und dann wird es schwieriger, natürlich sich zu fokussieren und die Aufmerksamkeit zu halten, die Konzentration auch aufrechtzuerhalten und wirklich dann gedanklich bei dem Thema zu bleiben. Und das ist auch ganz wichtig. Du bist ja nicht jeden Tag gleich konzentriert, gleich aufmerksam. Mhm. Manchmal bringst du ja in den Raum was mit rein, wenn du jetzt Lernender bist. Du hast mit der besten Freundin gestritten oder der beste Freund, der zieht irgendwie weg. Oder es gibt ja tausend Gründe, die einen emotional auch fesseln und ein bisschen durcheinander bringen.
Mhm.
Und dann kann das Gehirn natürlich nicht so gut sich in den Lernprozess oder auf den Lernprozess einstellen. Das begegnet mir natürlich auch ganz, ganz oft. Und da gilt es auch, dann diese Menschen mit abzuholen und zu schauen, was können wir denn jetzt in der Gruppe machen, ohne den einen rauszunehmen, dass eine gewisse Emotionsregulation stattfinden kann oder dass der stabil ist für den heutigen Tag oder sie. Und das wusste ich alles vorher nicht. Ich habe dann, als ich meine Akademie gegründet hatte, die Ausbildung zur Diplom-Mentaltrainerin gemacht, um so ein bisschen zu wissen, auch was ist Motivation, was ist Freude, wie kannst du das stärken, was brauchst du dazu, dass man mit den jungen Menschen auch Zieldefinitionen ausarbeiten kann, die tatsächlich machbar sind, so der Unterschied zwischen Wunsch und Ziel, diese Dinge. Und die Diplom-Mentaltrainer-Ausbildung, die hat meinen Unterricht und die Art der Wissensvermittlung nochmal enorm verändert. Und was ich dann noch mit draufgesetzt habe, ist die Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie.
Mhm.
Und ich bin Hypnosetherapeutin und Hypnose-Coach. Und wenn es jetzt darum geht, dass man eben aus der Schulzeit mit schlechten Erfahrungen limitierende Glaubenssätze mitbringt oder eine Kodierung hat für die Schule, dass der Lernprozess schlecht bewertet wird zum Beispiel, dann kann man das mit Hypnose total gut bearbeiten, weil du in Hypnose in der Trance einfach selbst deine Bewertungsschemata sozusagen auflöst und mit positiveren, angenehmeren Emotionen verknüpfst. Mhm. Und auch bei Prüfungsangst und deswegen der Heilpraktiker für Psychotherapie, es gibt ja verschiedene Abstufungen von Prüfungsangst. Also wenn jetzt einer gar nicht gelernt hat und die Prüfung ist übermorgen, dass der oder diejenige dann vielleicht schlecht schläft und ein bisschen Angst hat, die Prüfung nicht zu bestehen. Ja, das liegt in der Eigenverantwortung desjenigen. Mhm. Wenn aber jetzt jemand aus seiner Schulzeit Erfahrungen mitbringt, dass er ganz viel gelernt hat und dass es trotzdem nicht für eine entsprechende Note vielleicht gereicht hat oder für seine eigene Leistung als nicht gut genug bewertet und sich daraus eine Angst entwickelt, die vielleicht sogar mal pathologisch ist, dann darf ich in meiner Praxis auch mit diesen Klientinnen und Klienten arbeiten, um diese Prüfungsangst in ein erträgliches Maß zu bringen. Und meistens ist es dann eh so, dass die Prüfungsangst aufgelöst wird und die Leute dann genauso gerne in die Prüfung gehen wie ich. Endlich will mal jemand wissen, was ich weiß. Genau.
Cool. Ja. Ja.
Und so setzt sich eben mein Portfolio zusammen. Das Fachliche, was aus der Bilanzbuchhalterin rauskommt, aus der Erfahrung als Leitung Rechnungswesen, Mentaltrainerin, Heilpraktikerin, Psychotherapie, Hypnosetherapeutin. Und das habe ich auch in meinen Workshops. Also ich habe zwei Workshops. Der eine heißt Lernen, Lernen und der andere heißt Prüfungslust statt Brust. Und da ist jeweils eine Gruppenhypnose mit dabei, sodass die ganze Gruppe in diesen angenehmen Zustand der Trance sich einfinden darf. Und da wird dann mit positiven Suggestionen sozusagen gearbeitet. Im Einzelsetting ist Hypnose natürlich nochmal ein bisschen anders. Genau.
Ach, okay.
Und das kommt richtig gut an. Lieben die Menschen auch, wenn sie mitten am Tag einfach mal so schön in Entspannung gehen dürfen.
Ja.
Ja. Selber arbeiten.
Okay, verrückt. Und jetzt, also ich arbeite auch mit Menschen, ne? Und dann komme ich um die Ecke und ich habe Pfeil und Bogen in der Hand. Und dann sagen die immer, boah, super, wollen wir machen. Jetzt kommst du um die Ecke und hast die Bilanzbuchhaltung in der Hand. Ne? Da ist ja schon so dieser erste Moment, wo die dann so sagen, Bilanzbuchhaltung, das wollte ich ja schon immer mal lernen. Wie... Was machst du da in den ersten Minuten, ne, um einfach irgendwie so diese ganzen Vorurteile, die ich jetzt gerade auch so gespiegelt habe, dann irgendwie wegzunehmen? Weil wenn das ja als Blockade zwischen euch ist, ja, und die denken immer, Bilanzbuchhaltung, ne, so, dann wird das ja sicherlich auch nichts. Also das muss man ja irgendwie von Anfang an so ein bisschen wegkehren, oder?
Ja, ich spreche natürlich immer Einladungen aus, einfach mitzugehen und sich das Thema tatsächlich anzuschauen. Ich erzähle auch aus meiner Ausbildungszeit, die kaufmännische Ausbildung hatte ich auch Berührung, das erste Mal in meinem Leben. Und ich habe es überhaupt nicht verstanden und ich fand es richtig doof. Und das war auch mein Mindset zur Buchhaltung, dass es also never ever mind, das will ich nie im Leben machen. Also so Quatsch. Das Problem ist nur, wenn du so vehement dich wehrst gegen etwas und sagst nie, dann kommt es ja meistens doppelt und dreifach auf dich zurück. Und so hat es dann auch begonnen, dass ich in einem Unternehmen gearbeitet habe. Das war ein ganz kleines Unternehmen und die Buchhalterin, die dort angestellt war, die ist in Rente gegangen und dann hat sich der Chef gedacht, naja, also jetzt eine neue Buchhalterin einstellen macht man nicht, das soll sich mal die Andrea drum kümmern. Und dann habe ich mir gedacht, ulala, und habe mir das angefangen anzuschauen und habe mich da eingearbeitet. Ich hatte auch eine super gute Unterstützung aus der Steuerkanzlei. Und ich habe dann auch die ersten Kurse belegt, Fachkraft, Rechnungswesen der Industrie- und Handelskammer. Und da habe ich dann auch so festgestellt, ach, das spielt ja voll rein in dieses Mindset, ich will mal klug sein, wenn ich groß bin, warum nehme ich denn das jetzt auch noch mit? Und so hat sich das dann aufgebaut, dass ich eben mit dieser Fachkraft Rechnungswesen, ich habe dann ganz schnell die Buchhaltung verstanden. Ich war dann Alleinbuchhalterin in dem Unternehmen und daraus resultiert dann eben auch die Fortbildung der gegründeten Bilanzbuchhalterin IHK.
Mhm.
Das hat mir einfach so reingespielt, aber das erzähle ich auch den jungen Menschen, dass du Buchhaltung überhaupt nicht mögen. Also es ist völlig wurscht, ob du es magst oder nicht. Dein Gehirn ist dazu in der Lage, das zu verstehen.
Ja.
Und wenn du deinem Gehirn das erlaubst, hier Verständnis zu entwickeln, egal wie dein Gefühl dazu ist, das kommt dann schon noch, dass du motivierter bist. Aber erstmal musst du gar nichts, nur dein Gehirn einladen, dich in den Prozess hineinzugeben. Mit deinem Gehirn. Und ich verspreche dir, dass du heute Abend die Systematik verstanden hast.
Mhm.
Dann sind die natürlich neugierig und sagen natürlich nicht so.
Wie? Also, ich soll das jetzt innerhalb von den paar Stunden auf ein gutes Level bringen. Ja, würde mich auch neugierig machen.
Ja, kann man ja gerne mal eine Stunde machen, wenn du willst. Und dann ist es natürlich schon so, dass du dich damit beschäftigen musst danach. Du musst es natürlich üben, weil verstehen heißt ja nicht, dass du es abrufen kannst. Also, und da steigen wir dann in den Lernprozess ein. Du brauchst Durchhaltevermögen, du brauchst Disziplin, du musst es dir immer wieder anschauen. Aber du musst dich jetzt nicht stundenlang damit beschäftigen, sondern es ist ja auch so cool an unserem Gehirn. Wenn du dich 10 Minuten intensiv beschäftigst mit einem Thema, ohne Ablenkung, also dein Smartphone ist weg, an der Tür klingelt es nicht, der Postbote kommt nicht, die Mama ruft dich nicht mehr, wie auch immer. Also wenn du dich 10 Minuten intensiv beschäftigst mit einem Thema, dein Fokus ist komplett darauf. Und dann machst du 10 Minuten Pause, da räumst du die Spülmaschine aus oder gehst einmal in den Garten und wieder zurück und dein Gehirn diesen Prozess verarbeiten darf. Das heißt, unser Arbeitsspeicherhippocampus, der verknüpft dieses Wissen dann mit unserem Langzeitspeicher.
Mhm.
Dann hast du aus 10 Minuten aktivem Lernen plus 10 Minuten Pause, wo kein Mental Overload stattfindet, sondern wirklich dein Gehirn frei sein darf, schon 20 Minuten effektives Lernen.
Mhm.
Und diese 10 Minuten Lernen machst du 3 Mal mit jeweils 10 Minuten Pause und hast 60 Minuten effektiv gelernt. Und dann musst du es natürlich immer wieder abrufen, dieses Wissen. Also Lernen funktioniert auch nicht so, dass du dir 1000 Mal dieselbe Seite durchliest. Weil das sagt unser Gehirn beim ersten Mal lesen schon. Du, das ist ein Thema, das interessiert mich überhaupt nicht. Und beim zweiten Mal sagt dann das Gehirn, ich habe dir beim ersten Mal lesen schon gesagt, du, das Thema interessiert mich gar nicht, mach dich mit, mach du was du willst, meine Gedanken fahren in den Urlaub.
Mhm.
Und damit wird es so mühsam und so anstrengend, damit hast du auch keinen Erfolg. Wenn du aber nach einem aktiven Lernprozess dieses Wissen abrufst, einfach wirklich beim Spülmaschine ausräumen oder beim Spazierengehen oder erzählst einem Kuscheltier, deinem Hund, deiner Katze, wem auch immer, sprich es aus, dann hast du feuerst deine neuronalen Netzwerke im Gehirn und mit jedem Abruf wird mehr verknüpft, wird die Verbindung stabiler und du kommst leichter an das Wissen ran. Und wenn du es dir selber erzählst, oder in Gedanken durchgehst, dann merkst du ja, wo deine Lücken sind. Und nur diese Lücken, die musst du nochmal nacharbeiten.
Mhm.
Und wenn du dann wieder in diesen Abruf gehst, dann stellst du schon fest, es sind schon viel weniger Lücken. Und damit hast du sofort Erfolgserlebnisse. Und du kannst auch mit diesem, dass du dein Wissen aktiv abrufst, ist es natürlich auch eine super Prüfungsvorbereitung, weil da musst du ja dein Wissen wieder aufbringen oder in Schule aufgraben. Und dein Gehirn verlernt sozusagen, dann in den Stressmodus zu gehen. Oh Hilfe, ich muss an mein Wissen ran. Ich weiß gar nicht, wo das liegt in meinem Kopf. Ich schaffe das nicht. Und dann kommt so dieser Stress. Und dann hast du nicht mehr so viel Zugriff auf dein Gehirn. Und das vermeidest du damit, dass dieser Stresspegel so hoch geht. Weil du ja das schon 1000 Mal übst, dass du dein Wissen wieder abrufst.
Ja, da erkennt man auch den Profi. Ne? Ich habe im Podcast schon ein paar Mal dann auch dieses Thema lebenslanges Lernen gehabt. Und das wird dann meistens so dargestellt. Ne? Also es ist ein bisschen wie, konzentrier dich doch mal. Ja? Oder ja, und dann versucht man das mit dem Wort zu erklären und du schaffst es aber, ja, das so runterzubrechen. Ne? Und das direkt jetzt, also jeder, der jetzt, glaube ich, zugehört hat, wenn er sich jetzt ein Buch nehmen würde von irgendeinem Thema, der könnte jetzt 1 Stunde lang richtig gut lernen, ja, und danach noch seinem Kuscheltier erzählen und weiterlernen. Ist das, was du vorhin als Konzept über Lernen gemeint hast? Oder ist das nur ein Teilgebiet davon?
Genau, es ist nur ein kleines Konzept, weil innerhalb dieser 10 Minuten darfst du ja auch dir deine Unterlagen so aufbereiten oder dir eine Lerntechnik raussuchen, die dir auch Spaß macht.
Ah, das kommt noch dazu.
Genau, die kommen dann noch mit dazu und du musst auch nicht deine Zeit auf 10 Minuten begrenzen, du kannst auch die Pomodoro-Technik anwenden, da lernst du 25 Minuten und machst 5 oder 10 Minuten Pause und machst 4 oder 5 Mal diesen Durchgang.
Ja.
Und du darfst in diesen aktiven Lernphasen, natürlich, es gibt so viele Lerntechniken, es gibt die ABC-Liste, es gibt Active Recall, es gibt Mindmaps, es gibt die Feynman-Technik, also Tausende. Und die darf man, also die darf man sich alle mal anschauen, wenn man das möchte. Ja. Und dann sucht man sich einfach die raus, die einem am besten taugt.
Und das spielt mit in dieses Konzept dann mit hinein.
Genau. Ja. Und um dein Gehirn noch vorzubereiten, dass du jetzt in den Lernprozess reingehst, weil manchmal ist ja unser Gehirn noch beschäftigt mit anderen Dingen.
Ja.
Und dass unser Gehirn quasi proaktiv wird, kannst du eine Konzentrationsübung machen, eine Gehirnaktivierung, mach eine Atemübung, irgendetwas, das du dann immer wieder vor deinem Lernprozess tust. Das ist die 4-7-8 Atmung oder Boxatmung, das sind auch ganz viele. Und dann fängst du an zu lernen und dann ist dein Gehirn schon proaktiviert. Und dann verknüpfst du es vielleicht noch mit der Neugierde, das, was du lernst, oder mit der Freude und dem Stolz, den du danach empfindest, wenn du den Lernprozess abgeschlossen hast. Und da meine ich jetzt gar nicht nur unbedingt, dass du viel Wissen reingebracht hast, dass du auch wieder rausbringst, sondern alleine, dass du deine Zeit dafür verwendest, dich in den Lernprozess hineinzubegeben und das durchzuhalten. Da kannst du doch schon mal richtig stolz sein, oder? Wenn das Wetter schön ist, die Sonne scheint, alle gehen am Badesee und du kommst erst eine Stunde nach, weil du jetzt noch dich mit einem Thema beschäftigst. Wie cool ist das denn bitte?
Ja.
Wenn du diese Disziplin aufbringst und dann belohn dich dafür, klopf dir wirklich auf die Schulter und sei stolz, dass du das gemacht hast.
Ja. Ich kann natürlich sagen, ne, ich beiß mich da jetzt durch. Aber andererseits, ich habe ja diesen Podcast, weil ich von Menschen wie dir lerne. Ne? Also ich könnte jetzt auch draußen, also es hat wunderschönes Wetter, ich könnte jetzt im Liegestuhl draußen irgendwie ein Buch lesen oder irgendwas anhören. Aber das ist ja jetzt hier für mich viel, viel attraktiver, weil ich daraus so viel nehme. Ja? Also ich glaube, diese Art von Motivation gibt es ja auch noch. Ne? Also dass ich nicht nur... Ich gebe mir selber Applaus oder wie du gesagt hast, ich klopfe mir auf die Schultern, sondern ich habe einfach diesen Spaß daran auch.
Ja, genau. Neugierde und Spaß und Vorfreude, das ist so, wenn man das einmal gefühlt hat und erlebt hat und weiß, dass es funktioniert, dann ist es ja Game Changer auch für eine Disziplin oder die Disziplin, die du aufbringen musst, um ins Lernen reinzugehen. Es gibt schon so ein paar Hindernisse. Es ist zum Beispiel, wenn mir jetzt jemand gegenüber ist, der Lernen negativ verknüpft hat.
Ja.
Ich kann es eh nicht.
Hat noch nie Spaß gemacht.
Alles so schwierig. Ja. Genau, es hat mir nie Spaß gemacht. Und dann komme ich und sage, aber es macht doch Spaß. Also sag dir halt einfach, dass es Spaß macht. Dann wird es nicht funktionieren. Wenn unser Kopf und unser Gefühl nicht kongruent sind, dann wird es schwierig. Und wenn jetzt jemand die Überzeugung hat, er wäre nicht klug genug, zum Beispiel für Buchführung, und er davon innerlich zutiefst überzeugt ist und an Buchführung denkt und ihm wird es dann schlecht und er kriegt Magenrücken. Und dann komme ich und sag dir doch einfach, Buchführung ist schön. Dann haben wir zum einen Buchführung verknüpft mit diesen unangenehmen Emotionen, plus, dass dein ganzes System Alarm schreit und sagt, und jetzt lügst du dich auch noch selber an, indem du so eine Affirmation dir erzählst, Buchführung ist schön. Und das ist so diese Gratwanderung. Es reicht nicht, auch wenn ein Azubi zum Beispiel prokrastiniert und überhaupt nicht ins Tun kommt, dann reicht es nicht, jetzt reiß dich doch mal zusammen, streng dich doch mal ein bisschen an, andere haben das auch schon geschafft. Das kommt bei diesen Menschen in dem Moment wahrscheinlich nicht an, weil irgendetwas anderes dagegen spricht. Also ich behaupte, kein Auszubildender ist faul und kein Auszubildender macht mit Absicht nichts und kein Auszubildender macht mit Absicht Fehler, sondern es passiert einfach, weil der Auszubildende ein komplettes Leben hat so wie wir alle. Mhm. Manchmal geschehen Dinge, die sind emotional harte Brocken, die müssen verarbeitet werden. Wenn ich jetzt als Ausbilderin natürlich nicht weiß, was mit meinem Azubi los ist, dann gehe ich schnell in die Bewertung und sage, das ist ein fauler Hund. Mhm. Aber der ist gar nicht faul oder sie, sondern sie hat einfach gerade emotional eine andere Belastung. Und dann wäre es auch ganz hilfreich, wenn ich ein gutes Vertrauensverhältnis zu meinen Azubis habe. Und die müssen mir gar nicht alles erzählen. Sie wissen aber, dass sie bei mir einen geschützten Raum haben, der sicher ist, wo sie auch sagen dürfen, diese Woche ist es für mich einfach ganz schwierig. Ich versuche nächste Woche wieder Gas zu geben. Mhm. Und ich als Ausbilderin dann sage, okay, wenn du was brauchst, dann komm zu mir. Wir sprechen nächste Woche nochmal. Find für dich eine Lösung. Wenn es heute nicht geht, dann ist es in Ordnung. Was aber nicht heißt, dass wir jetzt einen Freifahrtschein geben für mein Azubi muss nichts tun.
Für immer.
Sondern, genau. Sondern es geht darum, den Menschen so anzuerkennen, zu würdigen und wertzuschätzen, wie er ist und mit dem, was er gerade bringt. Und das Verhalten, das daraus resultiert, das muss ich ja nicht gutheißen. Das darf ich auch ganz klar kommunizieren. Und ich merke doch auch in der Zusammenarbeit mit Menschen, wer schwindelt mich jetzt gerade an? Wer ist gerade so wirklich so ein Drückeberger, weil das Fußballspiel wichtiger ist oder die Party mit den Mädels oder wie auch immer. Also wann sind es Ausreden? Das darf ich ganz klar kommunizieren und ganz klar nicht gutheißen. Mhm. Wenn es aber etwas ist, was eine emotionale Belastung ist, dann darf ich den Raum auch geben und meine Hilfe anbieten, ohne dass der junge Mensch mir alles erzählen muss. Natürlich wäre es gut, wenn man ein bisschen involviert wird und ein bisschen Bescheid weiß, aber das geht der Ausbildungsalltag ja oft nicht her. Also Ausbilderinnen und Ausbilder, die sind eh oft am Limit, weil die meistens nicht nur die Ausbildung unter sich haben, sondern noch mindestens eine andere Position im Unternehmen. Und deswegen rede ich mich da jetzt so leicht. Also ich weiß auch um die Anstrengung der Ausbilderinnen und Ausbilder und kann da nur meine Hochachtung zeigen und meinen Hut davor ziehen, weil es oft eine Doppelbelastung ist im Beruf. Und wenn ich jetzt komme und sage, naja, gib doch dem Arzt einen sicheren Raum oder einen geschützten Raum, dass er sich öffnen kann, dann sagt der Ausbilder oder die Ausbilderin vielleicht, na, wie soll ich denn das machen? Ich habe pro Arzt 20 Minuten Zeit, gell, die Uhr, die tickt. Und es gibt aber auch dafür ganz viele Tools, um das ins eigene Ausbildungskonzept mit zu implementieren, um ein schönes Miteinander zu generieren. Cool. Dass die Ausbildung einfach gut funktioniert.
Und das ist das, was du dann auch mit den Ausbildern machst in deinen Kursen?
Genau.
Das ist der Inhalt.
Mhm. Genau. Einer der Inhalte.
Okay.
Also bei den Ausbilderkursen geht es auch um Lerntechniken. Also welche Lerntechniken passen jetzt gut in welchen Ausbildungsbereich, zum Beispiel auch schulisch. Es gibt in dem Ausbilderkurs auch ein Modul, wo wirklich auch mit Mentaltraining-Techniken gearbeitet wird, wo du als Ausbilder auch verschiedene Tools aus Mentaltraining kennenlernst, die du anwenden kannst. Und oft sind die Interventionen, die dauern 5 oder 7 Minuten. Mhm. Dann gibt es ein Modul, das heißt psychologisch fundierte Gesprächsführung, dass du in deiner Gesprächsführung sachlich bei den Fakten bleiben kannst und trotzdem eine gute Verbindung herstellst, dass du als Ausbilder oder Ausbilderin immer deine Souveränität bewahrst, dass du dich nicht so ärgern lässt von deinem Gegenüber, sondern dass du in deiner Kontinence gut bleiben kannst und dass du einfach Gesprächstools hast, Fragetechniken hast, die dich schnell zum Ziel bringen und dich nicht in eine emotionale Schieflage bringen. Und das vierte Modul sind eben Konzentrations- und Entspannungstechniken und da sind auch gibt's dann auch Anleitungen für so eine ganz kurze Anleitung für eine Trance und für eine Hypnose.
Und die sind dann, dass die Ausbilder das mit den Azubis machen oder ist es für die Ausbilder, dass sie sich das quasi auch selbst genehmigen können?
Genau, beides. Also zum einen natürlich steht die Arbeit im Mittelpunkt, also ich als Ausbilder oder Ausbilderin, wie kann ich das gut integrieren in meinen Ausbildungsbetrieb, wie kann ich gut mit den Azubis arbeiten. Aber natürlich hast du von solchen Interventionen aus dem Mentaltraining oder von diesen Entspannungsübungen immer selber auch was. Und vor allen Dingen hat auch fast jeder in seinem Umkreis entweder eigene Kinder oder Kinder von der Schwester oder Kinder von Freunden oder Bekannten. Und all diese Techniken und Tools, die kannst du doch mitnehmen auch in deinem Privatleben. Also es darf wie so ein Steinchen ins Wasser werfen in dem Kurs und dann darfst Wellen ziehen und bereitet es.
Wo du es brauchst im Alltag oder im Job oder.
Ganz genau.
Ja. Okay. Weil da kommen wir nämlich jetzt schon zu einer brisanten Frage. Ne? Du hast es vorhin so mit Gen Z und so, mit den Generationen etc. Wie nimmst du, nennen wir es einfach mal, dass es leichter bleibt jetzt hier im Gespräch, die alte und die neue Generation bei dir in den Kursen wahr? Ja? Weil du machst ja für beide was. Und wie geben die sich in deinen Kursen gegenüber dir?
Also ältere Generationen, die bringen, und da kann ich jetzt, also da spreche ich jetzt einfach auch von mir. Mhm. Bei mir ist so im Fokus auch, wie ich aufgewachsen bin, du musst Leistung bringen. Und bei mir ist dann entstanden, wenn ich nicht leiste, bin ich weniger wert. Wenn ich nicht leiste, bin ich nicht liebenswert und so weiter und so fort. Und das bringen ganz viele aus meiner Generation oder von den älteren Menschen mit. Und danach leben wir. Und wir tun alles dafür, aus diesen Glaubenssatz aufrechtzuerhalten. Also wenn ich nicht leiste, dann leiste ich mehr. Mhm. So. Aber mit einer Anstrengung und oft auch mit Auswirkungen. Psychisch, mental, körperlich, wie auch immer. Und bei jungen Menschen, die sind genauso leistungsbereit. Die wollen aber nicht mit diesem Druck in diese Leistungsbereitschaft reingehen, sondern sie wollen gerne verstehen, was ist denn der Sinn dahinter. Sie wollen erfahren, ich kann das auch. Die wollen ganz selbstwirksam an die Sachen oft herangehen. Und es gibt so unglaublich viel Potenzial bei den jungen Menschen, genauso wie es bei uns älteren Menschen es früher gab oder auch heute noch gibt. Und dieses Potenzial brauchen wir auch. Wir brauchen das für unsere Wirtschaft, wir brauchen das in unseren Unternehmen, wir brauchen ganz stabile, mental starke Nachwuchskräfte, unsere Fach- und Führungskräfte von morgen. Und da, finde ich, dürfen wir ein bisschen umdenken, raus aus dem, wie mühsam es für uns manchmal war. Und Lernen bleibt ja trotzdem mühsam und anstrengend genug. Also das wird ja deswegen nicht einfacher. Aber es darf wertschätzender sein, es darf freundlicher sein. Wir dürfen die jungen Menschen ein bisschen mehr abholen. Und es ist im Grunde genommen wie so eine Brücke, die wir bauen. Auf der einen Seite stehen die jungen Menschen, auf der anderen Seite wir Alten. Und wir dürfen uns entgegenkommen und im besten Fall in der Mitte treffen. Und wenn wir uns da treffen, dann können wir die Energien von den älteren Menschen und die ganze Erfahrung bündeln mit dem Potenzial und dieser Kraft, die jungen Leute natürlich mitbringen. Und dann wird was Großes auch. Und das ist so mein Ansatz auch. Also es hat jede Generation mit ihren Strukturen, die sie mitbringen, absolut ihre Berechtigung. Und wenn wir es schaffen, das miteinander zu verknüpfen, dann entsteht so viel Potenzial und so viel Möglichkeiten. Und das finde ich, das darf man suchen, finden und fördern.
Suchen, finden und fördern. Und wenn dir dann jetzt aber, sag ich mal, jemand aus der alten Generation irgendwie gegenübertritt und sagt, ja, aber hier zum Beispiel Leistung müssen wir alle bringen oder Leistung hat ja noch niemand geschadet. Deine, also nicht wie du drauf antwortest, sondern deine ersten Gedanken sind bei sowas?
Meine ersten Gedanken sind, ändere die Perspektive. Leistung ist wichtig, Leistung schadet niemandem, da bin ich ganz bei demjenigen, aber ändere doch mal die Perspektive, schau doch mal auf den Satz, den du gerade gesagt hast, so drauf, als wärst du eine neutrale Person. Geh doch mal in die Metaebene und schau da drauf und dann siehst du nämlich nicht nur, dass diese Leistung bei dir so wichtig ist, sondern was auch deine Antreiber sind. Und dann macht es dir ein bisschen leichter, indem du schaust, was könnte denn meine Leistungsbereitschaft und diesen Gedanken, dass ich Leistung bringen möchte, vielleicht auch positiv antreiben.
Also nicht nur irgendwie so wie, boah, was schafft man da für ein Bild? So ein Pferd, das von Karren gespannt wurde, ne, und dann irgendwie mit der Peitsche angetrieben wird, ne, sondern eher so, ich habe da jetzt Lust, den Karren zu ziehen, ja, weil wir machen eine tolle Tour, ne, wir sehen was von der Gegend und wir können mal schneller laufen und mal ein bisschen langsamer. Laufen immer.
Genau. Und es ist unfassbar wichtig, natürlich, dass wir alle in unserem System funktionieren, dass wir unsere Leistungsbereitschaft natürlich auch erhöhen und dass wir gemeinsam in die Zukunft gehen. Also wir können es uns nicht leisten, wirtschaftlich auf so viel junges Potenzial zu verzichten. Wir müssen da tatsächlich ein bisschen umdenken und vor allen Dingen, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber Generation Z sind ja schon deutlich weniger als die Generationen davor und Alpha sind ja noch viel weniger junge Menschen. Das heißt, wir haben gar nicht mehr die Fülle an jungen Menschen und wir können es uns doch eigentlich gar nicht mehr erlauben, auch nur einen auf diesem Weg zu verlieren, denn wir brauchen doch geballte Kraft von allen und da dürfen wir uns schon ein bisschen einstellen, was die jungen Generationen auch brauchen. Und unsere Werte von uns Älteren, die sind überhaupt nicht verkehrt, die sind total richtig. Nur unsere Herangehensweise, die können wir den jungen Menschen nicht mehr überschütten. Das hat sich verändert. Und da darf sich unsere Haltung, unser Mindset ändern. Aber die Werte, die dürfen wir auf alle Fälle behalten. Und diese Werte dürfen wir auch den jungen Menschen vorleben. Die bringen das eh schon ähnlich mit, aber eben auf einem anderen Weg. Die wollen das anders erreichen. Und die dürfen auch verstehen, die jungen Leute, dass es anstrengend sein darf. Es ist total in Ordnung. Und dass du mal vielleicht wirklich auf etwas verzichten musst. Und dass du nicht, um dich abzulenken, immer nur Instagram und TikTok anschaust. Also das ist ja Stereotyp, das machen eh nicht alle. Aber das wissen wir ja auch, oder? Dass Handysucht und Social Media Sucht und so, dass es echt am Kommen ist und oder auf dem Vormarsch ist. Da müssen wir auch dringend was dran arbeiten und da Aufklärungsarbeit leisten. Da könnte ich jetzt noch eine Stunde alleine davon sprechen, was diese Social-Media-Nutzung in unserem Gehirn macht, wie schädlich das ist für unser Gehirn.
Aber
und was wir
auch nicht nur bei der neuen Generation.
Ja, das ist bei den Älteren ganz genauso. Ja. Ganz genauso. Und es wird ja tatsächlich auch als diese Social Media so als eigene psychologische Erkrankung in die ICD-11 wurde das mit aufgenommen. Aber das führt jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit.
Ja, es ist, glaube ich, Teil von unserem Leben, ja, ganz klar Teil vom Lernen. Ja, weil so wie wir uns da natürlich auch mit auseinandersetzen, ne, dann heißt es immer, ja, mach den Content, mach die Inhalte, mach die snackable, ne, dass die möglichst klein sind. Und ich denke mir immer, wenn ich A, die Bereitschaft habe, auch die Fähigkeit, dass ich mich mal ein bisschen konzentrieren kann, und dann ist es noch schön angerichtet, ne? Also es gibt so manche Dokumentationen, die schaue ich mir eine Stunde oder zwei an und ich bin da so drin, weil die einfach so toll gemacht sind. Und bei anderem langweiligen Inhalt, ne, also dann geht das 3 Minuten, aber nach einer Minute bin ich schon längst weg, ne? Dann bin ich am Windowing, wie man so schön sagt, dann bin ich weg. Ja, du hast jetzt gerade noch gesagt, Leistungsbereitschaft brauchen wir. Warum brauchen wir Leistungsbereitschaft, Andrea?
Wenn keine Leistungsbereitschaft da ist, dann entwickeln wir ja auch keine Ziele, oder? Wir brauchen doch, oder wenn wir Ziele haben, was weiß ich, wenn ich das Ziel habe, Millionär zu werden, dann muss ich doch was dafür tun. Das reicht ja nicht, wenn ich es manifestiere, ich bin Millionär. Ja. Millionen stehen nicht bei mir oder Haus und Dingen, sondern ich brauche dann die Leistungsbereitschaft, um auch dieses Ziel zu erreichen.
Okay.
Und ohne Leistungsbereitschaft bleibt es im Stillstand. Und alle Menschen haben Ziele. Es gibt keinen Menschen, der nicht irgendetwas möchte im Leben. Und aus dem Wunsch, dann ein Ziel zu machen, das ist ein Bereich aus dem Mentaltraining, und um die Ressourcen zu finden, um dahin zu gehen und dann die Motivation zu haben, um die Leistungsbereitschaft abzurufen, um dieses Ziel zu erreichen. Und natürlich haben wir manchmal dieses Wunschdenken, aber dieses Wunschdenken bringt uns ja nicht weiter. Und wir dürfen schon leisten. Wir wollen ja auch erfolgreich sein und stolz sein und zufrieden sein. Und da gehört die Leistung mit dazu.
Jetzt wollte ich gerade sagen, nö, ich bin einfach zufrieden. Ne? Wenn ich hier zu Hause sitzen kann und kann Netflix gucken, dann bin ich zufrieden. Was hältst du von der Aussage?
Ja, das merkst du schon, da muss ich schon lachen. Ja, die Frage ist, wie lange du damit zufrieden bist. Wenn du nur in konsumierst und nicht selber etwas tust, worauf du selber steuern kannst. Ja. Und wenn wir uns diese Bedürfnispyramide nach Maslow anschauen, ist ja so, diese unterste Stufe sind ja so die Grundbedürfnisse, Essen, Schlafen, Trinken. Und ganz oben bei Maslow ist die Sinnhaftigkeit oder die Selbstverwirklichung. Mhm. Und wir Menschen, wir werden so geboren, dass wir uns weiterentwickeln wollen. Also wenn du jetzt als Baby auf die Welt kommst, dann kannst du nicht so wahnsinnig viel schreien und in die Hosen machen und essen und Bauchweh haben. Das kannst du als Baby. Und du lernst auch dann ganz schnell, sobald du ein bisschen besser sehen kannst, die Gesichter deiner Mitmenschen zu erkennen. Du erkennst, wenn jemand lächelt und du merkst, wie schön das ist, wie die sich freuen, was da für eine Energie und Emotion rüberkommt, wenn du zurücklächelst. Und dann fangen die Babys irgendwann an, festzustellen, dass alle Menschen sich auf zwei Beinen fortbewegen und nur ich als Baby liege hier so am Boden rum und kann nichts.
Blöd.
Und dann bekomme ich den Impuls, ich will auch laufen lernen. Ja. Das ist natürlich kein bewusster Prozess, aber das ist diese natürliche Form der Weiterentwicklung. Und laufen lernen, das tun fast alle Menschen Babys. Und der Professor Dr. Dr. Manfred Schützer, der sagt in seinen Vorträgen ganz oft, und das finde ich so charmant, wie lernt ein Baby laufen? Von Fall zu Fall. Mhm. Genau. Und unser Gehirn merkt sich dann nicht, dass wir so oft hingefallen sind, sondern unser Gehirn merkt sich dann, welche Synapsen müssen jetzt feuern, damit irgendwie der Muskel am hinteren linken Bein ein bisschen stabiler bleibt, ja, dass ich nicht wieder umfalle. Und wie oft werden wir geschimpft, wenn wir umfallen, wenn wir laufen lernen? Oder wie oft werden wir negativ bewertet, weil wir es immer noch nicht können? Mhm. Gar nicht, sondern es wird einfach gejubelt und gefeiert, wenn wir dann, was weiß ich, die ersten drei wackeligen Schritte von der Couch zum Papa oder zur Mama machen. Und auch das ist Lernen. Mhm. Und das erfordert eine enorme Leistungsbereitschaft. Aber ich glaube, dass Laufen und Sprechen lernen deutlich mehr Gehirnkapazitäten fordern als so eine schnöde Buchhaltung. Und wenn du Laufen und Sprechen gelernt hast, dann kannst du die Buchhaltung auch lernen. Das ist so ein ganz kleiner Leistungsbereich, den dein Gehirn da braucht. Und diese Leistungsbereitschaft, die ist uns mitgegeben. Und wenn wir die jetzt künstlich reduzieren, weil wir auf der Couch sitzen und Netflix schauen, dann fehlt uns was. Wir wollen da doch gar nicht bleiben.
Ja.
Niemand bleibt da freiwillig.
Ja, so ein wichtiger Punkt, wo es gerade so Bing bei mir gemacht hat. Ja, diese ersten drei Schritte, alle jubeln, ne? Und wenn man es natürlich in so einem ersten Kurs dann irgendwie, keine Ahnung, Bilanzbuchhaltung, ja, wenn man dann da irgendwie eine gute Stimmung reinkriegt, ne, und dann sagt so, wow, okay, wir als kleines Team, wir schaffen das und wir haben wieder einen Schritt gemacht und noch einen Schritt, ne, dann ist es ja ganz cool, weil ich genau muss gestehen, ja, ich habe in der Realschule Wirtschaft gehabt, habe Buchhaltung, ja, oder Buchführung gehabt und es war ganz schlimm für mich. Ich habe wirklich gar nichts verstanden, von vorne nach hinten nichts, ja. Und dann später, ich bin noch BWL auch studiert, dann darf man das nochmal machen. Und da hatte ich dann aber eine Lerngruppe, ne? Und wir haben gesagt, zu viert schaffen wir das. Ne? Im Endeffekt haben wir es zu zweit geschafft, aber ja, das war dann eben auch dieses, wir treffen uns in der Bib und dann juhu, diese gute Stimmung. Genau. Ja, vielleicht müssen wir ein bisschen mehr unsere Fortschritte, ne? Das ist ja auch wie beim wie beim Gehen lernen, ja, der Fortschritt.
Genau.
Müssen wir vielleicht mehr feiern, ja.
Ja, und wir können uns ja im Vorfeld auch schon vorstellen, wie toll das wird, wenn wir Fortschritte gemacht haben.
Stimmt.
Das hilft ja auch schon für die Motivation, dass du im Vorfeld, im Mentaltraining heißt es Future Pace,
ja,
dass du im Vorfeld dir schon überlegst, wie angenehm sich das anfühlt, wenn du dein Ziel erreicht hast.
Ja.
Und du dir dieses angenehme Gefühl immer wieder abrufst und dich da richtig hineinbegibst, weil das natürlich deine Motivation auch nochmal fördert.
Aha.
Also es geht immer Gedanken, Gefühl und körperliche Wahrnehmung. Und das, was du denkst, das fühlst du.
Ja.
Und andersrum, wenn ich jetzt denke, das ist Mist, dann fühle ich mich schlecht. Wenn ich mich schlecht fühle, dann denke ich, es ist noch viel mistiger, dann fühle ich mich noch schlechter und habe dann als körperliche Reaktion entweder, dass ich dann Magendrücken habe oder so gebückt bin oder ständig ganz müde bin oder so. Also das geht ja immer Hand in Hand.
Mhm.
Und wenn wir es schaffen, unser System davon zu glaubhaft zu überzeugen, wenn ich das erreicht habe, dann fühle ich mich so stolz oder dann fühle ich mich so glücklich. Und jeder weiß doch, wie sich das anfühlt, wenn man glücklich ist oder stolz ist. Und wenn du dir dieses Gefühl, dann weißt du dich noch, wo in meinem Körper nehme ich denn dieses Glücksgefühl wahr? Ja, vielleicht in der Brust.
Mhm.
Und wenn es jetzt sich ausbreiten könnte, wird es nach oben oder nach unten gehen. Und dann mach es mal größer und dann die coole Sache, wie glücklich bin ich denn auf einmal? Und genauso fühle ich mich auch, wenn ich fertig bin mit dem Lernen.
Mhm.
Also man kann ganz viel mit sich selber arbeiten, mit ganz kleinen Tools, um in diese Zufriedenheit hineinzugehen. Und dadurch dann auch die Leistungsbereitschaft wieder zu erhöhen.
Mhm. Auch wieder so ein Tool wahrscheinlich aus der Diplom-Mentaltrainer-Ausbildung, oder?
Und aus der Hypnose, ja.
Ah ja, okay. Okay, okay. Ja, ich habe bin gerade schon so das Bild durchgegangen. In 4 Wochen habe ich das große Vergnügen. Ich habe mich bei einem 100-Kilometer-Marsch angemeldet.
Oh, super.
Und genau, bin ja jetzt schon seit ein paar Wochen am mentalen Teil dran. Ja.
Mhm.
Kannst du mir noch was raten? Ja, also das war schon cool, ne? Weil ich habe das Bild, was ich mir verknüpft habe, wenn ich dort eben am Gehen bin und da auch durchkomme, das habe ich nicht so emotional verknüpft. Von dem her, das hat sich schon ganz anders angefühlt. Ich habe das schon gesehen und so, aber ich habe es nicht so, ne, wo spüre ich es, ne, und vor allem auch, wo geht's hin? Das ist schon cool. Ne?
Und wenn du dir jetzt aber vorstellst, dass du jetzt in diesem 100-Kilometer-Marsch bist, du fängst jetzt an, du bist schon eine Weile gelaufen, du bist bei Kilometer 45, da werden die Knochen schon ein bisschen müde.
Ja.
Und stell dir das mal richtig vor, dass du jetzt hier gerade am Gehen bist und du spürst so ein bisschen, dass dein Körper müde wird, dass du ein bisschen Schmerzen vielleicht auch hast und dass es anstrengend ist, möglicherweise.
Ja.
Und was fühlst du dann und wo im Körper nimmst du es wahr?
Die Schwere?
Zum Beispiel, wenn es eine Schwere ist, aber.
Also ich, ja, klassisch in den Beinen, ja, in den Füßen vielleicht, ja.
Und welche Emotion, welches Gefühl taucht jetzt bei dir auf, wenn du diese Schwere in den Beinen spürst? Welches Gefühl?
Trotzigkeit.
Mhm.
Ich werde dann, also wenn ich an so einen Punkt komme, dann werde ich immer trotzig und dann sage ich, jetzt erst recht.
Mhm. Und diese Trotzigkeit, ist sie dann wieder ein Antreiber oder könntest du dir vorstellen, dass du der Trotzigkeit noch mit dazu nimmst? Dass du, bis ans Ziel kommst. Brauchst du diese Trotzigkeit oder wäre was anderes vielleicht angenehmer?
Ich glaube, für die 100 Kilometer, für so ein kurzes Projekt, ist es gut. Ich hab nur so in meinem Leben natürlich schon festgestellt, wenn man bei größeren Projekten, die 2, 3, 4, 5 Jahre gehen, ja, immer trotzig ist, dann geht einem irgendwann der Saft aus. Dann hat man keinen Rückenwind, sondern nur Gegenwind, gegen den man so ackert.
Ja, genau. Ja.
Ja.
Genau. Also wenn du sagst, für den 100-Kilometer-Marsch ist dieser Trotz, der dann kommt und dieser Antreiber und jetzt erst recht, ist so dein Leistungsbereitschaftsaufreiger, dann ist es super. Dann könnte man diese Trotzigkeit vielleicht sogar noch ein bisschen größer werden lassen. Aber ich nehme bei dir wahr, dass diese Trotzigkeit, und du hast es jetzt auch gesagt, bei längeren Projekten ist es eher nicht so dienlich, dass du zu der Trotzigkeit vielleicht noch etwas anderes mit dazu nehmen könntest, dass dir in diesem Gehen, was auch immer das ist, das kann Freude sein, das kann Leichtigkeit sein, das kann Stolz sein, was auch immer das ist. Und dass wir dann eben dieses Gefühl, was du noch dazu bräuchtest, eben in den Future Pace, wenn du jetzt nochmal reingehst, du bist jetzt in die 100 Kilometer gegangen.
Ja.
Und du bist jetzt im Ziel. Und jetzt ist es vorbei. Und es sind wahrscheinlich ganz viele Menschen außenrum, die applaudieren oder die feiern oder die jubeln. Du wirst vielleicht beglückwünscht. Andere sind schon vor dir im Ziel, die empfangen dich. Andere kommen nach dir ins Ziel, die darfst du dann empfangen. Und jeder ist doch irgendwie, vielleicht stelle ich mir vor, glückselig. Oder weil er es geschafft
hat. Mit Sicherheit, ja.
Und jetzt stell dir doch mal vor, es ist jetzt der Moment, wo du den ersten Schritt über die Ziellinie machst, mit allem, was im Außenrum so passiert. Wie fühlst du dich?
Ja, also das war das, was ich vorhin schon so verknüpft habe, ne? Das ist dieser Stolz, der da irgendwie von der Brust an so nach oben geht.
Genau, der Stolz von der Brust nach oben. Und dann mach den mal den Stolz noch ein bisschen größer, wenn der sich ausweitet, wohin würde er gehen, nach oben oder nach unten?
Der geht nach oben weg, ja.
Nach oben, okay. Und dann mach ihn mal nach oben hin noch ein bisschen größer und ein bisschen besser und schau mal, ob der auch nach unten gehen kann, ob der in den Bauch gehen kann oder in den Rücken.
Nee.
Genau. Und da könnte man mit Hypnose weiterarbeiten. Da gibt es irgendeine Blockade, die hindert, dass dieses Gefühl des Stolzes nicht über den ganzen Körper gehen kann. Und diese Blockade, die könnten wir in der Trance auflösen und diesen Stolz weiterfließen lassen, dass jede Zelle deines Körpers erfüllt ist mit diesem Gefühl des Stolzes. Vielleicht hat er auch eine Farbe und es fließt und du machst es noch größer und besser und schöner und um dich herum. Und wenn immer du es brauchst und immer es notwendig ist und du dieses Gefühl einfach haben möchtest, kannst du es einfach haben. Okay. Und das macht es größer, besser, schöner. 1 Million Mal besser.
Ja. Genau. Und das ist und das, was wir jetzt gerade so ganz schnell und spontan gemacht haben. Ist es das, was du dann auch mit den Azubis machst oder mit den Ausbildern oder sogar auch mit beiden im Einzelsetting oder auch so in Gruppen dann?
Im 1-zu-1-Setting dann eben Hypnose oder auch Visualisierungen oder Imaginationsarbeit, viel im Gespräch miteinander und es kommt immer darauf an, was der oder diejenige mitbringt. Und bei den Ausbildern, da sind in meinem Kurs, sind immer 2 Einzelcoachings mit dabei und da gucken wir, was ist denn das Thema, das der Ausbilder oder die Ausbilderin mitbringt. Also ist es weil ihn 2 Azubis total aufregen und wirklich immer auf die Palme bringen? Oder ist es etwas, weil die Arbeit anstrengend ist und weil er ein bisschen mehr Energie für sich wieder braucht? Also das kommt immer darauf an, was der oder diejenige mitbringt und so arbeiten wir dann. Und in Hypnose arbeite ich immer mit Gedanken und Gefühlen und mit dieser körperlichen Wahrnehmung und mit den Bewertungssystemen und Verknüpfungen, die wir uns geschaffen haben und was nicht so dienlich ist, das kann derjenige sozusagen auflösen. Die nehmen da oft auch Tools aus dem EMDR, wo du eine bilaterale Gehirnstimulation hast und das sind ja dann die Teile, wo Gehirnprozesse erledigt werden, abgeschlossen werden, um dann was Neues zu programmieren oder zu studieren. Also es macht immer mein Gegenüber. Ich leite nur den Prozess und gebe Hilfestellung auf dem Weg, aber du selbst implementierst alles, was du für dich brauchst und lässt es los, was du nicht mehr brauchst. Und Hypnose ist eins der am besten wissenschaftlich erforschten Therapieverfahren.
Ja.
Also es gibt nicht so viele wissenschaftliche Studien zur Psychoanalyse oder Tiefenpsychologie wie zur Hypnose. Und du kannst es über bildgebende Verfahren auch diese Veränderungsprozesse feststellen im Gehirn. Weil da werden Verbindungen aufgelöst und neue Verbindungen geknüpft. Es feuern neuronale Netzwerke mit allen Bereichen, die notwendig sind. Also das ist jetzt kein Du musst nicht dran glauben, um in Trance zu gehen, sondern das ist ein ganz natürlicher Zustand, der wirklich funktioniert.
Ja, ja.
Ja. Okay. Wenn du Lust hast, können wir mal ganz kurz noch einen Test machen.
Ja.
Du hast an deinem Handgelenk ja diese, so, diese oberste Linie direkt unterhalb der Hand, gell? Die siehst du bei dir auch. Ja, ja, die siehst du schon. Genau. Und du hast sie an beiden Händen. Und du legst jetzt diese Linien mal so zusammen, dass sie wie eine Linie ergeben. So.
So.
Genau.
Ah ja, jetzt.
Und streckst sie. Und genau. Und wenn es eine Linie ist, das ist deine Referenzlinie, streckst du deine Finger aus und legst du deine Hände zusammen.
Mhm.
Und dann guckst du mal auf deine Mittelfinger. Einer davon ist wahrscheinlich ein bisschen kürzer als der andere.
Ja.
Genau. Und die Hand mit dem kürzeren Finger, die legst du jetzt einfach mal vor dich auf den Tisch, ganz bequem. Und die andere machst du irgendwo. Und du fokussierst mit deinen Augen deine Mittelfinger. Und nichts anderes ist mehr wichtig als dieser Finger.
Hm.
Und vielleicht spürst du die Auflage, auf der der Finger liegt. Vielleicht spürst du die Luft außenrum. Und konzentriere dich einfach nur auf deinen Finger. Und Kraft deiner Gedanken, egal ob du glaubst oder nicht, wirst du deinen Mittelfinger jetzt ein bisschen wachsen lassen. Und je mehr du dich darauf konzentrierst und du schaust einfach nur auf deinen Finger und nur dein Mittelfinger ist mehr wichtig, noch wichtig, stell dir einfach mal vor, dass du den Kraft deiner Gedanken einfach wachsen lässt. Und vielleicht spürst du, dass er ein bisschen besser durchblutet ist.
Mhm.
Vielleicht spürst du auch, dass er ein bisschen wärmer wird. Ganz egal, was es ist, erlaub dir einfach mal und schau einfach nur auf deinen Mittelfinger. Schau nur auf deinen Mittelfinger, nur auf den konzentrierst du dich. Und erlaub dir einfach mal, dich da hinein zu begeben und dir vorzustellen, du könntest auch deine Gedanken, deine Finger wandern. Selbst wenn du gar nicht weißt, wie das geht, das spielt gar keine Rolle. Und lass ihn ein bisschen schöner durchbluten, lass ihn ein bisschen wärmer werden, wenn du möchtest. Genau. Und jetzt nimmst du nochmal deine Hände und legst sie nochmal in der Referenzlinie zusammen und klappst deine Finger nochmal zusammen und dann guckst du mal auf deinen Mittelfinger.
Okay.
Genau. Und das ist Hypnose im Grunde genommen. Du fokussierst dich, du konzentrierst dich und du kannst sogar mit deinen, und das hast ja du gemacht, jetzt ist er wieder kürzer. Jetzt ist er wieder so
immer länger. Noch.
Immer noch ein bisschen länger.
Ja.
Und du hast mit deinen Gedanken, wenn du dir erlaubst, dem zu folgen, sogar die Möglichkeit, dass du diese Auswirkungen auf deinen Finger hast. Und das ist nur eine temporäre Verlängerung sozusagen, weil durch deine Aufmerksamkeitslenkung auf deinen Finger die Durchblutung ein bisschen erhöht wird. Und dadurch wird der Finger ein bisschen länger.
Okay.
Und das schaffst du, wenn du dich konzentrierst. Und das ist Hypnose.
Mhm. Verrückt.
Und, ja, toll. Das kannst du auch ausprobieren, bei jemand, also auch du kannst es anleiten.
Mhm.
Kannst du mal ausprobieren. Deinen Kindern
ja.
zum Beispiel. Die müssen sich nur ein bisschen konzentrieren und die dürfen sich erlauben, damit zu gehen und dann.
Mhm. Ja. Ja, klasse. Weil das ist ja so, wie du es jetzt gerade gemacht hast, ne? Das ist ja ein schönes Beispiel, so sage ich mal, ein schönes Tool, ein Werkzeug, ne? Wo dann auch die Ausbilder ansetzen können, ja, die können das weitergeben ja. Und dann ist ja da auch noch nicht Schluss, ne, weil auch die Azubis können das ja weitergeben. Ich bin ein Riesenfan von das dritte Lehrjahr, schaut zum Beispiel nach dem zweiten oder nach dem ersten Lehrjahr.
Voll, ja.
Und was wir ja oft auch vergessen, ist einfach, dass der Azubi, der steht ja nicht alleine da, ne? Sondern der geht immer irgendwo nach Hause oder fast immer und dann sind da andere Menschen. Ja? Dann ist da irgendwie ein Partner, da ist eine Familie, der wohnt in der WG oder ähnliches, ne? Und der gibt ja ganz, 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 ganz viel weiter. Ja.
Ja. Ja. Auf alle Fälle genau sowas ist eben Gedankenarbeit, Mindset-Arbeit. Wenn du das mal so wie du jetzt erlebst, eben was deine Gedanken für eine Auswirkung auf deinen Körper haben.
Mhm.
Und jetzt nimmst du mal das, was du jetzt gerade erlebt hast, mit in deinen 100-Kilometer-Marsch. Welche Auswirkungen deine Gedanken auf deinen Körper haben, wenn du dir Kraft in die Beine denkst und dir das so vorstellst, wie wir das gemacht haben. dann wirst du auch mehr Kraft in den Beinen haben. Wenn du jetzt denkst, dass deine Beine so schwach sind, dass du gleich zusammenbrichst, dann wird es auch mühsamer werden.
Ja, wollte gerade sagen, andersrum auch, ne? Wenn ich dann das erste Gefühl habe, so, meine Füße sind aber schwer.
Genau, dann sind sie auch schwer.
Zack, genau. Hypnose funktioniert.
Genau, und da ist es auch so, dass du weißt ja, dass du genug Kraft in den Beinen hast als Läufer und als Langstreckenläufer und du weißt ja, dass du genug Kraft hast und fang schon vorher an, dir das vorzustellen, dass du einfach, du kannst dir auch vorstellen, dass du wie so Kraftpunkte hast an den Beinen, vielleicht an der Achillessehne oder so und links. Und dass du kannst dir richtig das vorstellen, dass du diese zwei Punkte feuerst, dass die wirklich, du wirklich merkst, wie so ein Energieschwall durch deine Beine geht. Und üb das vorher schon. Und dann kannst du das auch feuern, während du gehst.
Okay.
Wenn du nicht nur die Trotzigkeit als Antreiber haben möchtest.
Ja, ich probiere es aus. Ja. Ja. Ich probiere es aus. Ah, das ist ja cool. Ja, voll gut. Und genau, wir hatten jetzt die Haltung, oder du sprichst ja vom Mindset, so als, wir gehen Richtung Ende, aber das interessiert mich noch. Wenn da jetzt jemand kommt, also ich stelle mir das so vor, 60-jähriger Ausbilder, der kommt zu dir und der hat in seinen 60 Jahren natürlich schon viel über, wie lerne ich, wie bin ich mit anderen Menschen, ja, und dann kommst du jetzt zum Thema Haltung oder Mindset und möchtest da so ein kleines bisschen das auflockern, vielleicht muss man sogar ein bisschen aufbrechen, damit da wieder so was Neues entstehen kann. Hast du einen Ablauf, der für dich oft funktioniert, oder ist es wirklich ganz individuell auf jede Person immer?
Es ist eine ganz eine individuelle Sache. Und auf der anderen Seite kommt ja niemand zu mir, der nicht etwas verändern möchte. Und verändern möchtest du ja immer etwas, wenn du weißt, dass etwas besser geht oder schöner oder leichter geht oder wenn dich die aktuelle Situation sehr anstrengt, dann willst du diese Anstrengung gerne loswerden, um mehr Leichtigkeit oder mehr Schönes auch in deinen Ausbildungsalltag reinzunehmen. Und genau das ist der Ansatz. Also du musst niemals deine Haltung ändern, um pro forma die Azubis besser zu verstehen, um die besser Bauch zu pinseln. Sondern es geht bei mir, wenn ich von Haltung spreche, dann meinst du immer, was ist dir dienlich? Was brauchst du, damit du ein erfülltes und zufriedenes Arbeitsleben hast, Berufsleben hast oder Leben an sich hast? Und was bist du bereit, dir ins Leben zu holen und was davon möchtest du aufgeben? Und Veränderungsprozess, auch das ist ein Lernprozess und auch das ist anstrengend hin und wieder. Und diese Bereitschaft, die bringt mein Gegenüber aber mit, sonst wäre er oder sie gar nicht bei mir. Also ich versuche, oder wir arbeiten nie, dass du so tust, als ob, und dann so, für die Azubis, sondern wir arbeiten immer so, es geht nur um mich, es geht nur um dich, es geht um mein Gegenüber. Also es geht bei jedem nur um dich selbst. Und was möchte ich verändern?
Okay.
Also und damit verändert sich meine Haltung.
Du sagst auch, der grummelige 60-Jährige, der eigentlich sagt, ich will hier nicht sein.
Ja, dann kommt er auch nicht.
Ist ja aber bei dir, genau. Also sobald er irgendwie aufschlägt, weißt du, irgendwas ist da. Und auch wenn der sagt, nur weil mein Chef mich hierher geschickt hat, würden wir alle nicht, ne? Wenn wir irgendwas wirklich nicht wollen, dann würden wir nicht erscheinen.
Genau. Genau. Und auch wenn jemand nur geschickt wird, weil der Chef ihn geschickt hat, war es aber doch seine Entscheidung, dann in unseren Zoom-Meeting reinzugehen oder sich ins Auto zu setzen und in meine Praxis zu fahren.
Ja.
Also gibt es ja schon irgendetwas, was ihn auch dazu antreibt. Oder ihm Lust macht, um in den Veränderungsprozess zu gehen.
Irgendwas ist da. Ja, es ist vielleicht nicht riesig, sodass er jetzt Begeisterung schon mitbringt, aber irgendwo.
Und es gibt ja auch immer ein Vorgespräch und in dem Vorgespräch, wobei ich habe jetzt noch nie den Fall, dass jemand sagt, mein Chef schickt mich. Mhm. Ich will überhaupt nicht. Also das hatte ich noch nie. es gibt immer ein Vorgespräch auch, natürlich, wo man dann schon ganz schnell rausfindet, was wären so die ersten Ansätze, was möchte denn der Klient oder die Klientin oder der Ausbilder oder die Ausbilderin tatsächlich, was ist denn so das Thema? Mhm. Was bringst du denn mit? Und das frage ich auch immer, auch in den Azubi-Schulungen. Ich frage es immer, was für ein Thema bringst du heute mit? Was soll man heute für dich anschauen? Welches Ziel möchtest du denn erreichen, wenn wir uns heute Nachmittag trennen? Mhm. Und wenn es jetzt in der Arbeit ist mit einem Ausbilder oder mit einer Ausbilderin im Einzelsetting, wie willst du dich denn fühlen? Angenommen, wir arbeiten erfolgreich zusammen. Mhm. Und nach anderthalb Stunden sagen wir auf Wiedersehen. Welches Gefühl, mit welchem Gefühl willst du gerne rausgehen, willst du gerne nach Hause gehen? Mit welchem Gefühl willst du morgen deinen Azubis gerne gegenüberbringen? Mhm. Genau. Und darauf kann man dann in dieser Stunde oder in den anderthalb Stunden hinarbeiten.
Draufsetzen. Okay. Ja. Verrückt. Dann kommen wir von Buchhaltung über solche Themen. Also, weil von außen gesehen, ja, also ich kannte dich ja schon davor, aber von außen gesehen ist das alles bei dir so ein wilder Strang an Fähigkeiten, an Wissen, ja. Aber du hast das so geschickt irgendwie zusammengeflochten, ja, dass es ein wunderschöner Zopf ist, ne? Also so was total Sinn macht, ne? Und da, egal ob es jetzt Mentaltrainer oder der Heilpraktiker ist, das zahlt ja alles auf deine Arbeit dann mit den Menschen total ein. Ja?
Ganz genau. Ganz genau.
Okay.
Das ist das.
Weil,
der ganze Mensch ist wichtig.
Ja,
nicht nur ein Teil.
Das hatte ich mir noch nämlich notiert. Ne? Du hast ein Logo bei dir und das wollte ich eigentlich so als Abschlussfrage stellen. Das ist, dein Logo ist auf der einen Seite, die eine Hälfte ist das Gehirn, auf der anderen Seite haben wir eine Glühbirne, die so aufgeht. Mhm. Genau. Jetzt muss ich die Abschlussfrage aber gar nicht stellen, ja, weil es sich mir und ich glaube auch den Zuhörern total ergeben hat, ne? Weil so, ja. Da ist jetzt eine Erhellung da, ne? Da ist Strom drauf und es wirkt nach schön.
Genau.
Klasse. Du kennst meinen Podcast ja schon ein bisschen. Ich habe zum Abschluss immer eine Frage, die so ganz anders ist. Und ich wiederhole sie aber auch nochmal für alle, die es noch nicht gehört haben. Und es gibt viele Podcasts, da wird Werbung gemacht. Und ich würde auch gern Werbung machen, aber nicht diese olle bezahlte Werbung, wo man dann irgendwas anpreist, was man selber nicht gut findet, sondern ich würde gerne wissen, für was du unbezahlt Werbung machst, ne? Irgendwas, was du täglich in Verwendung hast, was bei dir immer im Einkaufswagen landet oder was du in deinen Koffer in den Urlaub auf jeden Fall mit reinwirfst, weil du es so gut findest. Was wäre das, Andrea? Es ist keine leichte Frage, ja, und hat auch mit unserem Thema jetzt bisher gar nicht viel zu tun.
Ja, also den ersten Impuls, den ich hatte, was ich immer dabei habe und sowohl für meine Arbeit brauche, als auch für mich privat, ist mein iPad.
Ja?
Ja.
Bist du?
Das ist ganz viel in Nutzung. Ich lese ganz viel online. Also halt, und natürlich schaue ich auch Netflix und Prime und weiß ich nicht.
Ja.
Und gute Dokumentationen auch als ZDF und Arte. Ich arbeite damit. Ich habe alle meine Ausbildungsunterlagen vom Mentaltrainer, vom HP und Hypnosetherapeuten alle auf meinem iPad. Ich habe nur damit gelernt. Und natürlich meine Mindmaps viel darin geschrieben, aber oft nehme ich dann trotzdem nochmal auch ein Papier und ein Stift. Also die Kombination einfach, aber ja, es wäre mein iPad.
Schön. Schön, schön. Ja, ich finde es eine total tolle Erkenntnis irgendwie, wenn man weiß für sich, ne, was findet man so richtig gut, ne? Und was ja, was, worauf achtet man, wenn man zum Beispiel irgendwo hinreist, ne, über ein längeres Wochenende, wohin geht und sagt, das muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Ja, das ist mir.
Und Ladekabel.
Das ist mir wichtig. Das Ladekabel ist auch entscheidend und eine gute Hülle, nicht, dass es irgendwie runterfällt und man mal knack.
Genau. Ja.
Okay.
Super. Ja.
Ja, schön. Andrea, vielen lieben Dank für die ganzen Inhalte, den Input, ne, für meinen rechten Mittelfinger. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne. Danke dir.
Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Mir hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Ich war gerne bei dir.
Prima. Liebe Zuhörer, jetzt sind wir am Ende des Podcasts angekommen und du bist noch hier und hörst zu. Das freut mich total. Und wenn du etwas in die Kommentare schreibst, das freut die Andrea, das freut aber auch mich. Ja, immer wenn wir irgendwas von euch lesen, ist richtig, richtig toll. Nimm dir einfach die nächsten 30 Sekunden, schreib was rein, was dir gerade so im Kopf rumschwirrt. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge.